Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute das Wort Gottes aus Psalm 2. Warum toben die Heiden und sinnen die Völker so Vergängliches? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel thront, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn kundtun. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst mit reinem Herzen, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Liebe Geschwister, der Herr ist auferstanden. Wir hören heute, wie Gott mit der Auferstehung den Sieg errungen hat. Und Psalm 2 ist nicht nur etwas Besonderes, weil er Jesus verkündigt, sondern er ist auch noch besonders, weil er ganz zu Beginn des Psalters steht, zusammen mit Psalm 1. Beide stehen am Anfang, beide haben keine Verfasserangaben und es gibt auch noch andere Parallelen, wie wir sehen werden. Das Erstaunliche ist immer wieder, dass wir Psalm 1 meistens lieben. Er ist so persönlich, er ist konkret, er ist für uns immer wieder eine Herausforderung, das Wort Gottes mehr zu studieren. Er ist uns eine Ermutigung, dass Gott auch seinen Segen auf das Studium der Heiligen Schrift legt. Psalm 2 dagegen wird vielleicht öfter ignoriert. Er klingt irgendwie fast schon politisch und ist uns fremd. Und dabei ist die wunderbare Nachricht des Sieges, des Auferstandenen und der Himmelfahrt darin enthalten. Es ist auch ein Psalm voller Trost. Es ist ein Christuspsalm. Es ist wirklich ein Auferstehungspsalm. Und er sollte eigentlich alles andere sein als uns fremd. Es ist mein Wunsch, dass wir alle ein tieferes Verständnis davon bekommen und eine tiefere Osterfreude. Und dass wir mit diesem Psalm auch so viel anfangen können wie mit Psalm 1 und nicht, wenn wir Psalm 1 lesen, mit dem letzten Vers dann aufhören und dort abbrechen, sondern weiterlesen, um von der Betonung des Wortes Gottes dann auch noch zu Christus überzugehen und seiner Auferstehung. Wir können diesem Psalm immer wieder Trost durch den Sieg, durch die Auferstehung erfahren. Die Predigt ist in 4 Punkte aufgebaut, die sich aus der Struktur des Psalms von selbst ergeben, nämlich 4x3 Verse. Und wir wollen gleich mit dem ersten Punkt beginnen, eine lachhafte Rebellion. Eine lachhafte Rebellion. In den Versen 1 bis 3 wird die lachhafte Rebellion der gottfeindlichen Mächte vorgestellt. Sie rebellieren gegen Gott und gegen seinen Gesalbten und das ist Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4 trifft sich die Gemeinde einmal, nachdem Petrus und Johannes wieder aus dem Gefängnis freigekommen sind. Und dann beten sie zu Gott, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und ersannen die Völker so Eitles, so Vergängliches? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Interessant ist hier, dass dieser Vers aus Psalm 2 schon in der Vergangenheitsperspektive zitiert wird. Warum tobten die Nationen? Warum haben die Völker sich etwas Vergängliches ausgedacht? Also es bezieht sich wirklich auf das Geschehen, was aus der Perspektive der Gemeinde schon in der Vergangenheit liegt. Also das ganze Leidensgeschehen um das Kreuz. Es geht um die Feindschaft gegen Jesus. Gegen ihn haben die Römer geplant, gegen ihn haben die Juden geplant. Könige, Priester und Richter waren daran beteiligt und sie alle wollten ihn töten. In Psalm 1 heißt es, dass der Gerechte über das Wort Gottes nachsinnt und hier kommt jetzt das gleiche Wort vor. Die Hohen der Welt, die Mächtigen der Welt, sie denken darüber nach, wie sie Gott und seinen Gesalbten loswerden können. Das macht diesen starken Kontrast einmal deutlich. Während die einen Gottes Wort und Gott besser kennenlernen wollen, sind die anderen ihm nicht neutral oder gleichgültig gegenüber eingestellt, sondern wollen ihn loswerden. Und obwohl die Rebellion von so starken Leuten ausgeführt wird, es sind mächtige Verbündete, es sind die höchsten Männer des Staates und der jüdischen Religion immerhin, ist es trotzdem lächerlich. Der ganze Psalm ist von so einer starken Zuversicht des Beters geprägt, dass man, denke ich, zu Recht davon ausgehen kann, dass es sich am Anfang um eine rhetorische Frage handelt. Der Autor will jetzt keine Antwort, warum die Völker und die Mächtigen der Erde einen Plan gegen Gott schmieden. Warum toben die Heiden? Warum ersinnen die Völker so etwas Vergängliches? Die Könige lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander und dann wird noch so hinzugefügt, um die Lächerlichkeit zu zeigen, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Sie lehnen sich nicht gegen irgendjemand auf. Sie lehnen sich gegen Gott selbst auf. Es ist etwas Eitles, Leeres. Es ist etwas Vergängliches und da ist auch schon diese Wertung mit drin, die er gibt. Es ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn man denkt, hier ist eigentlich schon genug Witz drin, dass sich Menschen gegen einen Gott auflehnen, dann wird eigentlich das noch spannender, weil in Vers 3 die Dummheit auf die Spitze getrieben wird. Nämlich mit einer wörtlichen Rede. Sie wollen einfach Gottes Herrschaft, die Herrschaft des Allmächtigen, so beenden, wie man Stricke zerreißt. Die Herrscher, die Pharisäer, auch Pontius Pilatus, auch Herodes, sie empfinden Jesus als eine Fessel, sie empfinden ihn als eine Last, als ein Joch. Und sie denken, sie können ihn einfach abschütteln, sie können ihn einfach töten und damit ist dann der ganze Herrschaftsanspruch Jesu beendet und sie müssen sich darüber keine Gedanken mehr machen. Es ist also rhetorisch, diese Einleitung in dem Psalm, und es ist eine Redeweise, die dann zeigt, in welcher leichtfertigen Weise man gegen Gott kämpfen will. Und im zweiten Punkt werden wir jetzt noch besser verstehen, warum es lachhaft ist. Zweitens, ein lachender Regent. Das sind die Verse 4 bis 6. Gleich zu Beginn dieser Verse wird der Machtunterschied herausgearbeitet. Gott, der seinen Thron im Himmel hat, er wohnt im Himmel. Das heißt, er wohnt in einer Herrlichkeit, er ist unantastbar, er ist unerreichbar, er ist herrlich und allmächtig. Die völlig berechtigte Reaktion darauf ist, dass er lacht. Irgendwie ist es unglaublich, dass so etwas gesagt wird, dass gesagt wird, dass Gott sich über diese Versuche, ihn abzusetzen, belustigt. Dass die Menschen, die seine Geschöpfe sind, ihn absetzen wollen. Er lacht darüber, er verhöhnt seine Feinde. Es ist ihm ein Witz. Und dabei denke ich nicht, dass es nur eine poetische Sprache ist, um hier zu zeigen, dass Gott so viel größer ist. Sondern in Gottes Augen ist es wirklich lächerlich, wenn sich jemand vornimmt, gegen ihn zu kämpfen. Und es war auch lächerlich, dass man versucht hat, Christus zu töten. Denn hätte Gott seinen Sohn nicht ausgeliefert, hätte das niemals funktioniert. Das sehen wir ja schon in diesen ganzen Stellen, wo sie ihn einmal töten wollen oder einen Abhang runterwerfen wollen. Und dann steht einfach da, er geht durch ihre Mitte hindurch, denn es war noch nicht an der Zeit. Weil es einfach noch nicht an der Zeit war, waren sie absolut machtlos und konnten nichts tun. Und wir stehen vor so einem Rätsel bei diesen Stellen. Warum haben sie nichts gemacht? Warum kann er auf einmal einfach so durch diese Leute hindurchgehen, durch diese wilden Massen? Es ist einfach Gottes Macht, der sie aufhält. Und dann betet ja die Gemeinde, dass die Herrscher dieser Welt nur das tun können, was sein Ratschluss bestimmt hat. Also, dass ihre Bosheit nur deswegen gelingt, weil es Teil seines Plans ist. Auch das ist ja lachhaft. Und dann wird die Bandbreite der Emotionen hier aber noch größer. Es wird Gott noch eine Emotion zugeschrieben. Er lacht, er belustigt sich darüber, findet es lächerlich und dann zugleich ist er zornig. Und das ist kein witziger Zorn, nichts, was man nicht ernst nehmen müsste, sondern er tobt in seinem Zorn. Dass man sich erdreistet, gegen ihn zu sein. Dass man sich es wagt, seinen Sohn umbringen zu wollen. Und das er auch getan hat. Das Wort Grimm oder Zornesglut, das ist noch ein stärkerer Ausdruck als Zorn. Wie Glut vor Hitze dann schon weiß leuchtet, so glüht Gott in seinem Zorn. Dass man so böse sein kann, sich gegen ihn zu wenden, sich gegen seinen geliebten Sohn zu wenden. Er glüht in seinem Zorn und das bewegt ihn dann zur Tat. Er will sie erschrecken, er will sie das Fürchten lehren. Auch hier ist wieder der dritte Vers eine wirkliche Rede und ein Höhepunkt. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Worin genau besteht jetzt der Schreck? Klingt ja erst einmal nicht so erschreckend, dass er seinen König geweiht hat. Was ist jetzt genau der Anlass, dass sie erschreckt sein sollten, dass sie auf einmal Angst bekommen sollten? Und der Schreck besteht darin, dass Gott verkündigt, seinen König eingesetzt zu haben. Die Feinde können auf und niederspringen, aber der allmächtige Gott hat bereits einen König, einen Sieger festgelegt. Gott sagt, ich habe einen König eingesetzt und dann ab Vers 7 wird gesagt, welche Worte er bei dieser Königskrönung, bei dieser Einsetzung gebraucht hat. Und dann geht es ja darum, dass Jesus aufersteht. Der Schreck ist, der Sieger steht fest. Ihr kämpft gegen den, der schon längst als Sieger vorherbestimmt ist. Jetzt erklärt dann der Gesalbte näher, was es heißt, dass Gott ihn als König eingesetzt hat und warum es lachhaft ist, dass seine Feinde sich gegen ihn erheben. Drittens, der Sieg des Auferstandenen. Auch hier ist es wieder ein Paket von drei Versen, die Verse 7 bis 9. Und darin redet der Gesalbte, und zwar sagt er, was Gott ihm gesagt hat, wie Gott ihn angesprochen hat. Ich will den Ratschluss des Herrn kundtun. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Stab zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Klarer kann eigentlich nicht gesagt werden, dass sich diese Verse auf Jesus Christus beziehen, dass also dieser Psalm wirklich ein prophetischer Psalm ist, auf den Messias hin. Und allein Vers 7 würde eigentlich für drei Predigten ausreichen. So oft wird er im Neuen Testament zitiert. Allein in der Offenbarung gibt es zig Anspielungen auf diesen Vers. Darum wollen wir auch darauf einen Schwerpunkt legen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn wir im Neuen Testament diese Stellen ansehen, dann können wir besser verstehen, natürlich wie Psalm 2 hier zu verstehen ist, wie das gemeint ist. Und wenn wir es dann beim nächsten Mal lesen, gleich eben aus dieser neuen Perspektive vom Neuen Testament her lesen. Das sind drei unterschiedliche Zitate oder unterschiedliche Zusammenhänge. Zum ersten Mal wird es zitiert in Apostelgeschichte 13, Vers 33 und 34. Da ist Paulus in der Synagoge vor den Juden und er redet über die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Da sagt er, wir verkündigen euch die gute Botschaft von der Verheißung, die an die Väter erging, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie ja auch geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also in der Auferstehung Jesu von den Toten hat sich dieser Vers erfüllt. Gott setzte ihn öffentlich als Sohn ein. So heißt es auch in Römer 1, Vers 4, Jesus Christus, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, also nach seiner irdischen Abstammung gehörte er zum Geschlecht Davids, und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Was heißt es, dass der Sohn gezeugt ist? Was heißt es, dass der Sohn eingesetzt ist? Ist Christus nicht eigentlich ewig? Ist er nicht auch schon in Ewigkeit Gottes Sohn? Ja, das stimmt beides. Und er ist auch schon in den Evangelien vor der Auferstehung als der Sohn Gottes hin und wieder bekannt gemacht. Zum Beispiel bei der Taufe, zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung wird gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und der Vater bekennt sich offen zu ihm. Was heißt das denn nun, dass der Sohn eingesetzt wird, dass der Sohn gezeugt wurde? Es geht auf jeden Fall nicht um eine biologische Zeugung, auch nicht um eine biologische Zeugung im göttlichen Sinne, wie das dann auch immer aussehen könnte. Es geht auch nicht um Erziehung, sondern es geht darum, dass Jesus dazu berufen ist, ab nun im Zentrum der Weltgeschichte und der Verkündigung zu stehen. Und hier haben wir auch einen Unterschied zum Alten Testament. Denn im Alten Testament können wir zwar auch schon von Jesus lesen, aber da ist er nie als der Sohn Gottes offenbart, außer im Psalm 2. Er ist immer verdeckt offenbart. Es ist nicht ganz so klar. Auch in der Verkündigung steht er nicht im Zentrum. Das Evangelium, wie es im Alten Testament verkündigt wird, ist nicht die gute Botschaft vom menschgewordenen Sohn Gottes, sondern es ist die Botschaft von der Befreiung zum Beispiel aus Ägypten. In den Evangelien wird auch, wie gesagt, der Sohn Gottes zwar erwähnt, aber es passiert ziemlich selten. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht in den Evangelien vor allem, dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass er der Menschensohn ist. Viel öfters vom Menschensohn die Rede, weil er hier eben in seinem irdischen Dienst seine Schwachheit zeigt und zeigt, dass er gekommen ist als Mensch, um als Mensch zu leiden und zu sterben für uns. Ebenso wie das mit der Evangeliumsverkündigung im Alten und im Neuen Testament ist, ist es auch mit dem Aspekt des Herrschens. Auch im Alten Testament herrscht Jesus schon. Er ist schon der, der sein Volk führt. Zum Beispiel in Jesaja 6. Wenn Jesaja in den Tempel sieht und die Herrlichkeit Gottes sieht, dann sieht er Jesus Christus. Das sagt uns das Johannesevangelium. Und auch Jesus Christus ist es, der sein Volk schon immer wieder in der Wüste leitet und ihm immer wieder begegnet, zum Beispiel in der Figur des Engels des Herrn. Auch da, diese Gestalt ist in vielen Fällen Jesus Christus. Und das Neue, das jetzt mit der Auferstehung beginnt, dass er jetzt als Sohn Gottes gezeugt ist, öffentlich eingesetzt als Sohn Gottes, ist eben, dass er ab jetzt im Zentrum steht. Ab jetzt ist Jesus Christus bekannt. Ab jetzt wird offen gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Ab jetzt gibt es auch keine Evangeliumsverkündigung mehr, ohne dass man vom Sohn Gottes spricht. Ab jetzt wird offen gesagt, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Er war auch schon der Herrscher Israels. Aber ab jetzt ist die Gemeinde eben als die offenbart, die der Leib des Sohnes Gottes ist, der Leib Christi. Genau das ist einfach der Grund, warum im Neuen Testament so viel von Jesus die Rede ist. Er ist jetzt offen als Sohn Gottes eingesetzt und alles dreht sich um ihn, obwohl er im Alten Testament nicht weniger aktiv war. Aber Gott schenkt ihm mit der Auferstehung diese ganz besondere Rolle, eben im Zentrum zu stehen. Das Ganze wird noch durch einen zweiten Vers bestätigt, wo eben Psalm 2, Vers 7 zitiert wird. Das ist Hebräer 1, Vers 5. Hier geht es um Jesu Erhabenheit und Macht gegenüber allen Engeln. Da heißt es, Jesus Christus hat sich, nachdem er die Reinigung der Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt? Hier ist der Vers eine Begründung für die einzigartige und die erhabene Stellung unseres Herrn Jesus Christus. Auch im Alten Testament war er schon immer größer und herrlicher als die Engel. Aber nun, beginnend mit der Auferstehung und wegen seines Dienstes auf der Erde, ist er offen als der verkündigt, der alle Engel übersteigt, der alle Engel und alle Geschöpfe übertrifft. Gott gibt ihm unter allem den Vorrang. Das verbindet der Hebräerbriefautor auch damit, dass Jesus sich zur Rechten Gottes hingesetzt hat, also mit der Auferstehung Jesu, mit der Himmelfahrt Jesu. Das dritte Zitat dieses Verses ist dann Hebräer Kapitel 5, Vers 5. Und dort geht es um die Einsetzung als Hohepriester. Da heißt es, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron, also zum Priesterdienst berufen. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2 ist hier ein Beweiswort dafür, dass Jesus von Gott dazu beauftragt wurde, unser Priester zu sein. Er hat diesen Dienst mit seinem Erdenleben begonnen und man könnte irgendwie auch sagen, auch vollbracht. Und jetzt setzt er ihn nach der Auferstehung zur Rechten Gottes immer weiter mit Macht fort. Er bleibt unser Priester in Ewigkeit, weil er auferstanden ist. Und ich denke, dass das deutlich zeigt, was für eine Gewalt, was für eine geballte Lehre in diesem einen Vers steckt und damit in diesen ganzen Psalm eigentlich auf Christus hinzieht und auf Christus zentriert. Dieser Vers ist ein Beleg für die Auferstehung Jesu. Er ist ein Beleg für die Erhabenheit Jesu über alle Engel und alle Geschöpfe. Und er ist ein Beleg dafür, dass er als Priester berufen ist, als ewiger Priester. Und das ist noch nicht einmal alles. Wenn wir jetzt Psalm 2 weiterlesen, sehen wir, dass dann sogar noch der Aspekt des Herrschens dazu kommt. Der Vers ist also eine Prophetie für das ganze göttliche Walten, das ganze göttliche Wirken, das mit der Auferstehung beginnt und von da an immer wirksam ist und sich so erfüllt, dass er zum letzten Gericht auch kommt und dort seine Feinde richtet. Der Psalm ist also mit Christus wirklich gedrängt und wir sollten ihn immer wieder lesen, damit wir immer wieder dort diese ganze Kraft, diesen ganzen Sieg Jesu über seine Feinde verstehen können. Er ist also genauso wichtig und genauso voll, für uns genauso tröstlich wie Psalm 1. Denn da wird niemand Geringeres als unser Herr Jesus Christus verkündigt, der über alle gesiegt hat durch die Auferstehung. Er, der unser Freund und unser Bruder ist, der ist auch der Herr über alle Völker und alle müssen sich vor ihm verbeugen und ihn anbeten. In Psalm 2, in den Versen 8 und 9 heißt es weiter, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Wenn Jesus über die Völker herrscht, dann wird natürlich gleich deutlich noch einmal, wie sinnlos und wie lachhaft eigentlich die Rebellion ist. Wie will man jemanden besiegen, der den Tod selbst besiegt hat, der den Tod überwunden hat? Wie kann man den besiegen? Das ist unmöglich. Und eben weil eben hier dieser Kontext, die Feindschaft ist, wird auch die Herrschaft Jesu als Gericht verstanden. Wie Tongeschirr wird er seine Feinde zerschmettern. In Offenbarung Kapitel 2 heißt es zum Beispiel, das ist ja erstmal interessant, dass er sich hier in diesem Sendschreiben an Thyatira als der Sohn Gottes vorstellt, und das bezieht sich ja genau auf Psalm 2, da heißt es am Ende dieses Sendschreibens, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also in diesem Sendschreiben, wo er sich als der Sohn vorstellt, also auf Psalm 2 Bezug nimmt, das endet dann auch wieder mit einem Zitat von Psalm 2, und es wird deutlich, wer überwindet, wer mit Jesus Christus bis zum Schluss durchhält, das gilt vor allem für Märtyrer, aber ich denke auch für alle Christen, dem wird Jesus Christus geben, mit ihm in Ewigkeit zu herrschen. Auch er wird am Gericht über die Gottlosen beteiligt sein. Das heißt, allen uns, die wir den Versuchungen und Verführungen dieser Welt ausgesetzt sind. Wir sollten ihnen widerstehen und Jesus gibt uns Anteil an seiner Herrschaft. Am Ende der Zeit passiert das, aber auch am Ende vielleicht schon eines Christenlebens, wenn er stirbt und in den Himmel aufgenommen wird. Und das finde ich gerade wunderbar, weil wenn wir Psalm 2 lesen, dann steht hier erst einmal das Gericht im Vordergrund. Jesus Christus wird eingesetzt und er wird herrschen über seine Feinde, er wird sie richten, er wird sie zerschmettern. Und dann im Neuen Testament, wie dieser Vers aufgenommen wird, gesagt, die, die aber mit ihm überwinden, die, die mit ihm kämpfen, die auf seiner Seite stehen, für die ist es kein Gerichtswort, sondern für sie ist es eine Zusage, dass sie im Gegenteil noch an diesem Gericht beteiligt werden. Es ist für uns eine Aussage des Trostes auch. Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt, die Siegerehrung. Wir sprachen also über die lachhafte Rebellion, die Feinde gegen Jesus geplant haben. Dann reagiert Gott als lachender Regent. Er thront ja im Himmel, er ist unantastbar, er ist allmächtig. Und er hat schon seinen König geweiht. Jesus Christus ist auferstanden, er ist der Sieger. Was bleibt noch zu sagen? Was ist die Anwendung, die der Psalmist bringt? Was ist die Anwendung für uns? Was bedeutet das alles für unser Leben? Es ist ja nicht nur eine nette theologische Lehre, warum sich dieser Psalm zu lesen lohnt, sondern es ist einmal der Trost natürlich in allen Anfechtungen. Und es ist auch, er sagt auch etwas über unser Leben in der Nachfolge. In Versen 10 bis 12 heißt es, so seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst mit reinem Herzen, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl alle, die auf ihn vertrauen. Dass diese Stelle mit dem Küsst mit reinem Herzen ist schwer zu übersetzen, verschiedene Übersetzungen unterscheiden sich da voneinander. Ich denke, dass das eine gute Übersetzung ist, aber bin mir auch nicht ganz sicher. Zuerst wird hier aufgefordert, zuerst werden hier alle aufgefordert, die zu Jesu Zeit leben. Also denen, die ihn überantwortet haben, den Pharisäern, Pontius Pilatus, Herodes, denen gilt als erstes dieser Psalm. Unterwerft euch Jesus, legt euch nicht mit ihm an, sondern dient ihm. Erkennt an, dass er Gott ist, dass er König ist. Sie hätten sich ihm unterwerfen sollen, sie hätten seine Herrschaft anerkennen sollen und seinen Anspruch. Und Gott warnt sie ausdrücklich. Und dann wird gesagt, sie sollen verständig handeln, das wird definiert. Verständig handeln bedeutet, die Warnung Gottes anzunehmen. Und auch das wird noch einmal näher beschrieben. Was bedeutet es, die Warnung Gottes anzunehmen? Wie machen wir das? Und das sind vier Aspekte. Drei. Erstens, dem Herrn zu dienen. Zweitens, ihn ehrfürchtig anzubeten, mit Freude. Und drittens, sich ihm zu unterwerfen, was eben mit diesem ungeheuchelten Kuss angedeutet wird. Das ist also die Siegerehrung. Nicht, dass Jesus auf dem ersten Platz steht, während irgendwie noch ein zweites und ein dritter Platz auf diesem Treppchen vergeben sind, sondern es bedeutet, ihn, der Sieger durch die Auferstehung ist, mit ganzem Herzen, mit unserem Leben zu ehren. Also als erstes unser Leben als einen Dienst für ihn zu verstehen. Das bedeutet den Alltag, die Arbeit, die Schule, die Familie, immer als Dienst für ihn zu verstehen. Wir leben dort nicht uns selbst, sondern dem, der Sieger durch die Auferstehung ist. Wir leben dort Jesus Christus. Und dann der zweite Aspekt, das bedeutet, ihn anzubeten. Also praktisch sich täglich Zeit zu nehmen, ihn zu loben, ihn zu preisen für sein Werk am Kreuz, für seine Auferstehung, für seine Himmelfahrt, für seinen Dienst, den er immer noch heute tut für uns, für seine Gebete für uns. Ihn täglich anbeten und loben, ihm danken. Und der dritte Aspekt, wie sich diese ganze Lehre von der Auferstehung in unserem Leben auswirken sollte, ist, sich ihm zu unterwerfen. Das heißt, seinen Willen anzunehmen und die schwerste aller Bitten zu bitten, dein Wille geschehe. Besonders in Anfechtung, besonders in Herausforderungen, besonders dann, wenn wir etwas anderes wollen als Gott, eben doch Gottes Willen anzuerkennen. Es wird noch ausdrücklich gesagt, dass die Lage sehr ernst ist. Auch hier dürfen wir bei dieser ganzen Poesie, die uns dieser Psalm nahe bringt, nicht darüber hinweglesen, dass Gott es so ernst meint. Denn er wird zornig werden und er wird schnell zornig. Das heißt, er kommt zum Gericht und er ist bereit, Gewalt einzusetzen, um die Ehre zu bekommen, die ihm zusteht. Er wird sie einfach wie Tontöpfe zerschlagen, das mit Leichtigkeit. Das ist für ihn kein Problem. Und darum sollten alle Mächtigen dieser Welt, alle, die sich mit ihm anlegen und die seine Herrschaft abschütteln wollen, diese Warnung ernst nehmen. Und auch wir sollten seine Herrschaft anerkennen. Wie lesen wir jetzt diesen Psalm oder singen auch diesen Psalm aus der Perspektive, dass er erfüllt ist? Wie machen wir das? Wir singen ihn und beten ihn so, dass wir immer wissen und im Hinterkopf halten, es geht um Christus, der auferstanden ist. Es geht um ihn, der mit uneingeschränkter Macht regiert. Und vielleicht könnten wir sogar provokativ sagen, wir stimmen mit ein in Gottes Gelächter. In Gottes Gelächter über all diese lächerlichen Versuche, seine Herrschaft abzuschütteln. Und ich denke, dass wir auch hier in unserer westlichen Welt, dass je länger, desto mehr sehen können, wie man gegen das Christentum und somit gegen Gott, gegen Jesus Christus kämpft. Und wir sollten diese Freiheit haben, eben weil Jesus Christus herrscht, weil wir das wissen, darüber auch zu lachen. Aber wir wissen alle auch, dass diese Angriffe schmerzen. Jesus sagt ja nicht umsonst in Offenbarung 2, wer überwindet. Es tut uns weh, es fällt uns schwer. Wir sind immer wieder auch schwach im Glauben und sehen Jesus Christus nicht, sehen ihn als Auferstandenen nicht und drehen uns um uns selbst. Und im Hebräerbrief Kapitel 2, da heißt es, Gott hat alles unter seine Füße gelegt. Das ist genau das, Jesus Christus ist auferstanden und er herrscht. Er tut es seit 2000 Jahren und er tut es heute. Er tut es jetzt. Gott hat alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Das heißt, der Autor des Hebräerbriefes ist sich durchaus bewusst, Jesus Christus herrscht und er regiert über alles, aber wir sehen das noch nicht immer. Wir sind immer wieder herausgefordert, unseren Blick neu auf ihn zu richten, unseren Blick neu auf die Auferstehung zu richten, damit wir eben überwinden können. Damit wir auch genau ihn anbeten können, ihm dienen können und seinen Willen tun. Und deswegen ist es auch immer wieder gut, eben diesen Psalm zu studieren, diesen Psalm zu lesen und nicht mit Psalm 1 aufzuhören. Denn dieser Psalm stärkt uns im Ausharren, in der Geduld, wenn wir so oft fragen, ach Herr, wie lange noch? Und dann endet dieser Psalm mit dem Vers, wohl allen, die auf ihn trauen oder vertrauen. Und diese letzte Aufforderung erinnert jetzt wieder an den Anfang von Psalm 1, wohl allen, die Tag und Nacht über sein Wort nachdenken. Das ist die Einleitung zu dem Psalm. Es können sich alle glücklich schätzen, alle glücklich wissen, die das Wort Gottes mit Fleiß studieren und die sich dem Auferstandenen Jesus Christus unterwerfen, die ihm vertrauen, die ihm dienen, die ihn mit Freude anbeten und sich seinem Willen und Wort unterwerfen, sich darunter demütigen. Es können sich alle glücklich schätzen, die das Wort lesen und die den Sieger ehren. Jesus Christus. Amen.